Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Und natürlich auch wieder mit Thorsten Faas. Wie ist es?
Eigentlich ganz gut. Die Sendung läuft zwar noch, aber könnten eigentlich sagen, war eine super Sendung. Lass uns aufhören an der
Stelle. Sensationelle Folge, ja. Wir wissen jetzt schon, wie sie am Ende, wie es rausgeht. Und wir können uns eigentlich spontan zum Sieger erklären, oder?
Macht man so in diesen Tagen.
Macht man, manche jedenfalls. Manche,
ja. Aber wir nicht. Wie hast du die Woche erlebt, Erhard? War ja keine ganz normale Woche,
oder? Nee, war überhaupt nicht eine normale Woche. Es ist eine ganz komische Woche und ich empfinde das immer noch so. Wir müssen sagen, wir sind am Freitag, es ist 13 Uhr und 4 Minuten in dieser Sekunde und wir wissen immer noch nicht, wer definitiv diese US-Wahl gewonnen hat und ich bin jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander aufgewacht und mit der Hoffnung, es zu wissen und habe es auch heute Morgen natürlich wieder nicht erfahren. Es steht immer noch 253 zu 213, auch in diesen Minuten noch. Mal gucken, ob dir noch mal was kommt, heute im Laufe des Tages jedenfalls.
Ich finde es ganz faszinierend, weil eigentlich genau das jetzt passiert, was alle vorhergesagt haben, dass es knapp werden wird, dass aber auch sich so eine gewisse Dynamik in den Auszählungen ergibt, dass er dann sagen wird, er stellt das in Frage und trotzdem sitzt man irgendwie da und hat den Mund offen und staunt nur noch.
Ja, ich glaube, es ist die Dreistigkeit, ne, mit der er das sagt. Ja, also nicht, dass er es sagt, sondern wie er es sagt. Auch heute Nacht wieder. So lange bin ich nämlich aufgeblieben. Dann habe ich noch ein bisschen die Reaktionen geguckt, mit staunenden Augen irgendwie auch die Fassungslosigkeit des CNN-Kollegen beobachtet. Und dann wirklich, wirklich gestaunt, was er da behauptet, was er da sagt und wie er es sagt und mit welcher Dreistigkeit.
Ohne jeden Beleg, ne? Ja. Das ist. Aber vielleicht fragen wir mal unseren Gast dazu, oder?
Unbedingt.
Der nämlich, und das ist eine Premiere, die uns wirklich sehr, sehr freut, ein amtierender Regierungschef ist. Wir begrüßen den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Ganz herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie. Ich bin froh, dass ich da sein kann.
Wir sind ganz schön weit in den Institutionen inzwischen, ne?
Das stimmt, ja. Das ist, aber trotzdem, das freut uns heute sehr, kann man sagen, oder?
Das ist so.
Ja. Ihr Wiederwahlkampf steht ja erst 2022 an, wenn ich richtig gerechnet habe. Gibt es trotzdem was Sie so aus dem Wahlkampf irgendwie schon mal mitgenommen haben, wo Sie denken, hey, eigentlich eine coole Idee, das könnten wir in 2 Jahren auch so machen?
Also nicht wirklich. Also man ist ja in diesen Pandemiezeiten jetzt auch wirklich ganz weit weg gedanklich von Wahlkampf und solcherlei Auseinandersetzungen. Aber natürlich als jemand, der Politik lebt und das schon eine Weile macht und eben auch den einen oder anderen Wahlkampf durchstanden hat, da guckt man dann schon hin und wundert sich auch das ein oder andere Mal, wie unterschiedlich einfach das politische System in den USA vom unsrigen ist, auch was die Art des Wahlkampfs angeht. Ich habe selbst Familie in den USA, bekomme dann mit, wenn die Anrufe auf dem Anrufbeantworter kommen von den jeweiligen Teams und was da an E-Mails alles so reinkommt im Staccato, das ist, glaube ich, nicht so ganz das, was in Deutschland funktionieren wird, auch nicht im Jahr 2022.
Aber dann leben die wahrscheinlich in einem Battleground State, oder? Weil auch das ist ja faszinierend.
North Carolina.
Genau. Ja. Weil es gibt ja Bundesstaaten, da passiert nichts. Da gibt es überhaupt keinen Wahlkampf, einfach weil völlig klar ist, wer gewinnt und dann wird da auch kein Cent investiert. Und auch viele der Umfragen werden per automatischem Anruf, Automatic Voice Recording, das erklärt schlecht. Vielleicht auch das ein oder andere.
Ich hab gerade gesagt, die Fassungslosigkeit, mit der ich das da heute Nacht beispielsweise erlebt habe, wie verfolgen Sie das ja nochmal aus einer anderen Perspektive? Denn wir sind ja die Beobachter, aber was er da macht, der Trump, ist ja auch schlussendlich ein System diskreditieren, ein Wahlsystem, auch Menschen, die da drin arbeiten. Er stellt ja vieles in Frage. Er stellt ja auch Politik eigentlich in Frage. Und deswegen müsste das ja für Sie nochmal eine ganz andere Note haben als Akteur in diesem Geschäft.
Also erstmal geht es mir auch so wie vielen. Also ich fühle mich im Moment gerade nochmal wie kurz nach der Geburt meiner Kinder. Also eine schlaflose Nacht nach der anderen und man traut sich nicht so wirklich wegzugucken. Ja? Also man hat das immer im Auge, das Fernsehen läuft, beziehungsweise bei mir ist es jetzt nur mal ein Tablet, wo ich dann auch CNN drauf schaue, aber ich gucke auch mal in die anderen Kanäle rein und ich muss schon sagen, es beunruhigt mich, dass was da auf uns zukommt, auch wenn man das sicherlich voraussehen konnte, wenn es knapp wird, diese Ansagen aus dem Weißen Haus heraus, das ja irgendwie zu so einer Art Wahlkampfzentrale geworden ist, das allein ist ja befremdlich, Widerstand zu leisten, zu kämpfen, den Präsidenten zu verteidigen. Das muss uns beunruhigen. Und da, wo wir das in anderen Staaten kritisiert haben, wenn eine undemokratische Haltung aufgetaucht ist, dann muss uns das bei unseren engen Freunden in den USA eben auch befremden. Und das muss man dann auch sagen dürfen. Also am Ende entscheiden natürlich die Amerikanerinnen und Amerikaner, wer ihr Präsident wird. Das könnte auch immer noch Donald Trump sein. Also es ist ja noch nicht gelaufen, wenn es auch immer unwahrscheinlicher wird nach dem, was ich verfolge. Aber die Art, wie man miteinander umgeht, das lässt im Moment schon zu wünschen übrig aus Sicht derer, die das aus dem Weißen Haus betreiben. So stelle ich mir das nicht vor. Und ich mache mir große Sorgen, dass eben auf dem Weg hin zur rechtlichen Auseinandersetzung, das steht ja bevor, dass da auch nochmal das gesellschaftliche Klima stärker angeheizt wird und es irgendwann tatsächlich soweit ist, dass die Bürger nicht nur mit Waffen vor den Wahlräumen stehen, wo ausgezählt wird, sondern dass diese Waffen auch zum Einsatz kommen. Das wäre eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die nicht nur für die Demokratie schädlich wäre, sondern für die ganze Welt.
Wobei das, also absolut, das sind wirklich, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, außergewöhnliche Zeiten, die wirklich auch also wirklich relevant sind und weil wirklich viel auf dem Spiel steht. Ich habe so das Gefühl, so richtig Momentum gewinnt er nicht gerade. Also es ist nicht so, dass ihm viele zur Seite springen, dem Präsidenten.
Im Gegenteil, ist mein Eindruck.
Also, auch auf, also ja, es gibt durchaus Proteste auf der Straße, aber alles scheint mir doch recht ruhig. Und ich glaube, am Ende könnte auch ein recht eindeutiges Ergebnis stehen, wenn sich diese Trends, die man jetzt in den Bundesstaaten sieht, Georgia ist ja heute Mittag zum ersten Mal, glaube ich, gekippt, ja, dass Biden jetzt vorne liegt. Pennsylvania sind die Trends eigentlich sehr eindeutig. Das Einzige, das fand ich dann heute Morgen im Deutschlandfunk etwas beunruhigend, da war ein Kollege aus dem Staatsrecht, der meinte, es gibt einfach bestimmte Fristen, also dass er eigentlich jetzt nur noch darauf setzen kann, er, der Präsident, das Verfahren so lange zu verzögern, dass dann irgendwann Entscheidungen getroffen werden müssen und die dann vielleicht von entweder Gerichten oder State Legislators getroffen werden. Aber das scheint mir nicht sehr realistisch gerade, ehrlich gesagt.
Sie haben die akute Situation eben angesprochen, Herr Hans, und gesagt, dass Sie sich auch Sorgen machen, dass wirklich Menschen zu Waffen greifen, dass es Aufstände gibt möglicherweise. Das ist in der Tat besorgniserregend. Was ich aber noch viel bedenklicher finde, ist so die mittelfristige Perspektive. Wenn man sich mal anguckt, die Glaubwürdigkeitskrise, die die Politik im Moment hat. Und die Frage ist dann, wenn Biden gewinnen sollte, wie kann er das wieder aufholen? Das System wird eh sehr skeptisch gesehen, das gesamte Wahlsystem. Viele glauben, dass da manipuliert wird. Viele glauben auch, dass Stimmen auf der Strecke bleiben. Viele können ja auch gar nicht richtig mitmachen durch dieses Registrierungsverfahren. Ist alles nicht so ganz einfach. Hat Biden überhaupt eine Chance? Hätte Biden eine Chance, das in den nächsten 4 Jahren wieder aufzuholen? Und wenn ja, wie?
Also ich denke, es kommt ihm an dieser Stelle, so er gewählt würde, tatsächlich zugute, dass er eben sehr viel Erfahrung hat, dass er jetzt nicht mehr am Anfang einer politischen Karriere steht, sondern hier seine ganze Erfahrung als Vizepräsident an der Seite von Barack Obama mit einbringen kann. Ich traue ihm das zu. Er hat ja auch schon in seiner, glaube ich, die zweite Ansprache war es, der an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet hat, einen sehr präsidialen Touch gehabt, indem er sagte, there are no more red states or blue states. Also er möchte der Präsident aller sein, derer, die ihn gewählt haben oder nicht. Und das ist eben der richtige Ton an dieser Stelle. Was es am Ende für seine Präsidentschaft, wenn er gewählt wird, bedeutet, kann man, glaube ich, heute nicht absehen. Das hängt ja auch noch ganz davon ab, wie es sich im Haus entscheidet, Senat, das wird sicherlich eine große Herausforderung, aber Fakt ist, die Vereinigten Staaten von Amerika sind mehr denn je gespalten. Da wäre ein deutlicheres Wahlergebnis sicherlich hilfreicher gewesen, aber das hat nun auch wirklich keiner erwartet, der so ein bisschen Gefühl auch für die politischen Stimmungen hat. Das fängt an mit der Frage, welche Rolle spielte diese Pandemie? Wie hat sich der Präsident eingelassen in der Frage Masken tragen? Die Maske als politisches Symbol hat niemand so sehr geprägt wie Donald Trump und diese ständigen Vergleiche Corona-Tote mit Verkehrsunfällen und Ähnliches. Das war so schädlich und hier ist wirklich eine Gesellschaft auseinandergebracht worden. Das wird schwer sein, das zu heilen, für egal wen.
Das Spannende fand ich, da hat neulich ein Freund von mir auf Facebook geschrieben, also weil sie die Polarisierung und auch das Gespaltensein ansprechen. Und es ist ja auch, wenn man so auf den, auf das Land insgesamt schaut, fast so ein 50-50. Also die National Vote ist tatsächlich fast 50-50. Aber zugleich sind ja die allermeisten Bundesstaaten völlig klar verteilt. Ne? Also es ist eigentlich so, es gibt so ein rotes, also eigentlich dann eben doch, ne? So ein rotes Amerika und so ein blaues. Und die teilen sich aber sozusagen so eine Landfläche. Aber ich glaube, die einzelnen sozusagen Bundesstaaten und auch Communities sind eigentlich sehr klar. Ne? Die sind entweder rot oder blau und das knallt dann halt in diesen wenigen Battleground States, auf die wir jetzt alle so gebannt schauen. Ich finde, weil Sie sagten so, also Biden, klar, neulich las ich irgendwo, er sei ein Empathiemonster. Fand ich ganz nett. Und das kommt ihm sicherlich zu Pass gerade. Und ich glaube auch, dass das überraschend gute Abstand der Republikaner durchaus auch eine Chance ist, weil mit Blick auf den Senat, das House of Representatives, ist es ja eben nicht zum Durchmarsch der Demokraten gekommen. Das heißt, man wird sich irgendwie arrangieren müssen. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass wenn der polarisierende Kopf der Republikaner nicht mehr da ist, dass es doch so eine Bewegung aufeinander zugibt. Also ich glaube, in der Hinsicht ist es vielleicht sogar eine kleine Chance, die sich dann nach der Wahl einstellt, dass man sich einfach zusammenrauft.
Die große Frage wird ja auch sein, wer wird der Kopf der Republikaner sein? Ich meine, es ist ja noch nicht einmal ausgeschlossen, dass Donald Trump, selbst wenn er jetzt unterliegt, nochmal eine Amtszeit anstrebt. Also auch das wäre ja eine Option, die die nächsten vier Jahre eben auch nochmal sozusagen eine Rolle spielen könnte. Es ist da sehr, sehr viel möglich und ich glaube, viele in Europa versuchen auch zu sehr, das an unseren eigenen Maßstäben zu messen. Wenn man mit Menschen redet, gerade auch in den sogenannten roten Staaten, dann stellt man fest, dass die Erwartungshaltung an einen US-Präsidenten eben eine andere ist, als man hierzulande an eine Bundeskanzlerin stellen würde. Erstmal spielt es, glaube ich, weniger eine Rolle, ob man da jemanden persönlich sympathisch findet. Man hat da eine distanziertere Auffassung auch und es ist eben ein ganz anderes Staatsverständnis. Man hat eben lieber weniger Staat und weniger staatlichen Eingriff und das hat eben dann am Ende auch was mit der Bewertung einer Person im Oval Office zu tun. Ich glaube, es bleibt spannend.
Ich war sehr fasziniert, dass in den vergangenen Tagen ja häufiger über die Politik der Demokraten in den Vereinigten Staaten hieß, sie betreiben oder wollten Sozialismus, den Sozialismus einführen. Da fragt man sich natürlich, was für eine Vorstellung von Sozialismus herrscht in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Krankenversicherung
ist schon Sozialismus.
Naja, wenn man, oder Affordable Care Act, also was das für einen symbolischen Stellenwert hat, kann man schon sehen. Wie hast du es erlebt, Erhard, so, wenn du deine journalistische Brille aufsetzt, so Wahlberichterstattung?
Ist ja auch ganz anders als hier. Also ich habe in der Wahlnacht eine ganze Weile die ARD-Berichterstattung verfolgt mit vielen Reportern, die unterwegs waren in den Vereinigten Staaten, mit schönen kleinen Beiträgen, die veranschaulicht haben, wie die Situation da jeweils vor Ort ist und wie unterschiedlich auch die Situation ist, wie die Menschen denken. Da sind viele O-Töne drin gewesen und viele Bilder halt. Und dann habe ich umgeschaltet auf CNN und hatte ein komplett anderes Art von Fernsehen zu machen. Entweder saßen da 3 bis 4 Leute zusammen, die sich unterhalten haben, irgendwie Senior Chief, ich weiß nicht, die ganzen vielen, vielen verschiedenen Titel, Analysator für ich weiß nicht was alles. Und dann natürlich, was ich gigantisch fand, diese Magic Wall mit John King bei CNN, diese Datenfülle, die er da hat, da war ich dann wirklich immer Technik begeistert, weil das Ding und ja auch funktioniert sogar, hat. Ne? Ja, es hat ja funktioniert, diese Magic Wall, egal wo er, wann er und wie er gewischt hat. Arm, ja. Und dass er da beispielsweise, ja, Sie haben auch ARD geguckt.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja, wir sind ja bei Phoenix hier, das ja, insofern.
Nein, dass es funktioniert hat und was da irre viele Datensätze drin waren, wenn er, und wie er da gesprungen ist, John King von irgendwelchen Counties in einem US-Staat, dann wieder auf die Zahlen von vor 4 Jahren, ist er ja noch teilweise noch kleinere Einheiten runtergegangen, dann wieder das Gesamte und es hat alles reibungslos funktioniert. Da war aber dann auffällig, alles zahlenbasiert, keine O-Töne von Wählerinnen, Wählern, keine Reportagen, keine Stücke von vor Ort, eventuell mal, wo sich irgendwo was tat, ein bisschen Live-Event, also eine ganz und gar andere Art von Wahlberichterstattung, auch Ergebnisberichterstattung.
Und zugleich keine Hochrechnung, ne, sondern eigentlich einlaufende Stimmergebnisse. Mhm. Also auch gar nicht der Anspruch von Anfang an zu sagen, wir glauben, das geht so und so aus, sondern einfach den Zwischenstand berichten. Und irgendwann, das muss doch für dich auch ein Traum sein, so ein State zu callen, zu sagen, now we declare Saarland.
Key Race, Blue. Key Race Alert für Hamm-Unna. Wahlkreis Hamm-Unna.
Aber da sieht man auch mal nochmal, es kamen dann viele Kommentare, auch in den sozialen Netzwerken oder auch in der Berichterstattung bei uns. Ja, man stelle sich mal vor, ein Land wie das Saarland würde über den Ausgang der Wahl entscheiden. Also ich persönlich finde das gar nicht so absurd und so abwegig. Ich meine, das ist ja ständig auch im Bundesrat so, dass unsere drei Stimmen irgendwo mitentscheidend sind. Insofern finde ich es auch nochmal faszinierend, dass in den USA niemand sowas verwirrend findet, dass der Staat Delaware oder irgendein anderer Staat eben mit vergleichsweise wenigen Wahlmännern dabei eine entscheidende Rolle spielt. Also dieser Grundgedanke, das Bekenntnis zum Föderalismus, das scheint mir manchmal in den USA faszinierend ausgeprägt zu sein, was bei uns dann doch öfters noch in Frage gestellt wird, trotz aller Erfolge. Also es sind spannende Nächte, muss man wirklich sagen.
Aber absolut. Und also war ja ein starkes Plädoyer für Föderalismus. Aber die Idee, dass man jetzt im Saarland nach anderen Regeln wählen würde, bei einer Bundestagswahl wohlgemerkt, als in Rheinland-Pfalz, ist schon irgendwie auch absurd eigentlich, oder?
Also, das würden wir für Deutschland auf gar keinen Fall wollen. Andererseits funktioniert dieses System in den USA seit einiger Zeit ganz gut, habe ich den Eindruck. Also da will ich jetzt nicht derjenige sein, der belehrend sagt, welches Wahlsystem das bessere ist. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass jetzt sehr bald der Präsident gefunden sein wird. Und selbst wenn es dann zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, dann muss das eben auch geklärt werden. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das der Fall ist, das wird diese Demokratie aushalten. Man muss eben mit Fingerspitzengefühl mit der Gesellschaft umgehen. Und das zumindest mal ist, was die Anhängerschaft von Donald Trump angeht, im Moment nicht zu erwarten, was die Botschaften aus dem Weißen Haus und aus der Familie Trump angeht. Das macht mir Sorgen.
Ich finde, wir sollten beim Thema Föderalismus bleiben, oder? Was meinst du? Dann verzichten wir auf den Jingle an der Stelle, weil ich nämlich sowieso nicht finde, welcher sich da eignen würde. Aber wenn wir Föderalismus ohnehin gerade schon angesprochen haben und das ohnehin ja Thema sein sollte hier in dieser Folge und wir ja gerade, wenn wir schon mal einen Ministerpräsidenten haben, warum müssen wir das ja machen? Vor einem guten Jahr gab es einen großen Aufgalopp zu möglichen Reformen des Föderalismus. Erst auf der Zugspitze, anschließend Schloss Elmau. 11 Ministerpräsidenten und eine Ministerpräsidentin waren dabei. Ich weiß im Moment nicht, ob Sie dabei waren.
Also auf der Zugspitze war ich natürlich auch dabei.
Okay, aber mit Schloss Elmau dann nicht mehr.
Mit Elmau war ich auch dabei, selbstverständlich.
War groß gestartet, ich glaube auch von Markus Söder damals initiiert. Es gab auch ein Papier aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und man hatte so den Eindruck, jetzt passiert was. Und dann ist gar nichts passiert, habe ich den Eindruck.
Also es passiert immer was in unserem Föderalismus. Also ich war nicht der Unterzeichner, dieses Papiers. Man sieht natürlich im Föderalismus als kleines Bundesland die Dinge auch anders als ein sehr großes Bundesland, etwa wenn es darum geht, so grundsätzlich zu werden, wenn es um Hilfen des Bundes geht, die Angst vor dem harten, vor dem großen Zügel des Bundes, wenn über letztendlich unsere grundgesetzlichen Regelungen dann Gelder verteilt werden zur Digitalisierung von Schulen. Ich habe da einen pragmatischeren Ansatz, mag vielleicht auch an der Kleinheit und der Begrenztheit der Mittel meines Landes liegen, aber um offen zu sein, stört mich da manchmal so ein bisschen, dass man dann an solchen Stellen anfängt, grundsätzlich zu werden, wo Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer seit 5 Jahren im Grunde auf Gelder warten und den Eindruck haben, wenn sie morgens in die Schule fahren, ist das so eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen, dass es dann an solchen Sachen sich entfacht. Aber natürlich müssen wir die Mechanismen auch nochmal in Frage stellen. Auch die Finanzströme muss man grundsätzlich in Frage stellen, weil es ja eben was mit Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun hat auch. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass wir bei jeder Debatte, auch im Bundesrat, wenn es um Verteilung geht von Mitteln, wenn es um Umsetzung politischer Vorhaben geht, die in Koalitionsverträgen meistens ja ausgehandelt werden, nicht so sehr in Ministerpräsidentenrunden, dass da schon auch was passiert. Jetzt möchte ich aber auch einfach mal sagen, der Föderalismus hatte eine ziemlich große Bewährungsprobe in diesem Jahr gehabt durch die Corona-Pandemie. Und ich glaube, es hätte uns niemand hoch angerechnet, wenn wir jetzt sehr grundsätzliche Debatten geführt hätten, anstatt die Corona-Pandemie zu bekämpfen.
Das steht außer Frage. Aber das hat ja jetzt im März erst angefangen. Ich will eine Erklärung gerade noch machen, weil Sie es angedeutet haben, weil es so unterschiedliche Vorstellungen gab. Die drei Bundesländer, die ich eben erwähnt habe, nämlich Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, hatten erwogen eine Art Föderalismus der zwei Geschwindigkeiten. Und das heißt im Grunde nichts anderes, als die sich leisten können, mehr Kompetenzen und auch mehr eigenständige Entscheidungen dann treffen sollten in bestimmten Bereichen und die es eben nicht leisten können, dann quasi vom Bund finanziell auch abhängiger sind, im Grunde dann eher dem Bund folgen hätten müssen. Also das ist jetzt sehr verkürzt und sehr vereinfacht, aber nur mal um so ungefähr diese Vorstellung oder so eine Basis zu haben für das, was da diskutiert worden ist.
Weil Sie die Pandemie jetzt angesprochen haben, wie ist Ihr Blick sozusagen? War der Föderalismus eigentlich hilfreich, alles in allem, um bisher so durch die Pandemie zu kommen, wie wir es geschafft haben, oder eher ein Problem?
Ich werfe mir das Stichwort Flickenteppich rein.
Ja klar, es geht um diese Wahrnehmung, dass es in Deutschland sehr unterschiedliche Regelungen gegeben hat. Das hat mit Sicherheit nicht jedem gut gefallen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in Deutschland war zu jedem Zeitpunkt sehr viel höher als in anderen vergleichbaren Ländern. Ich lebe ja an der Grenze zu Frankreich und ich nehme dort nicht diese Akzeptanz wahr, weil es einfach abträglich ist, wenn ich in einer nationalen Randlage lebe, in einem wenig besiedelten Gebiet und für mich die gleichen Regeln im Wesentlichen gelten wie in der Hauptstadt. Also wir haben ja erlebt, dass in der Pandemie in Spanien die Kanarischen Inseln die gleichen harten Regeln hatten wie das Festland, obwohl es dort keinerlei Infektionen gegeben hat. Sowas ist nicht gut für Akzeptanz von Maßnahmen. Und solange das in Deutschland so war, dass wir im Osten der Republik, im hohen Norden sehr niedrige Inzidenzen hatten, war es auch definitiv richtig, dort weniger harte Maßnahmen anzulegen, als zum Beispiel in Bayern oder im Saarland, die von Anfang an sehr stark betroffen waren. Jetzt hat sich es natürlich ein Stück weit geändert. Wir sind im ganzen Land von diesem exponentiellen Wachstum ergriffen und da braucht man dann eben auch Gleichklang in den Maßnahmen, was wir aber erreicht haben, ganz ohne eine zentrale Entscheidung, sondern Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten können zusammenkommen und sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Also ich finde, der Föderalismus hat sich da bewährt.
Hat aber gedauert. Ja, und ich finde es ganz interessant. Sozusagen. Ich finde, es
kam 14 Tage zu spät aus meiner Sicht.
Ja, vielleicht sogar 4 Wochen.
Hat die Kanzlerin ja auch leicht frustriert einmal
kundgetan. Nee, ich denke 14 Tage. Also ich meine, wir hatten Anfang Oktober extrem niedrige Inzidenzen. Sie können mit solchen Inzidenzen nicht drakonische Maßnahmen auferlegen. Das wird Ihnen vor jedem Gericht scheitern und das aus gutem Grund. Wir haben immer gesagt, unsere Verordnungen sind 14 Tage gültig, werden überprüft und dann überarbeitet. Das gilt bis heute. Die Inkubationszeit hat sich nicht geändert. Aber insofern gebe ich Ihnen recht, da möchte ich eben nur streiten, 14 Tage zu spät, nicht 4 Wochen zu spät. Vor 4 Wochen früher hätten wir es kaum machen können. Okay. Die Frage ist, haben wir an manchen Stellen vielleicht zu viel gelockert über den Sommer, wo wir den Menschen das Gefühl gegeben haben, es ist alles wieder normal. Also ich fand teilweise den Sommer im Saarland, der hat sehr normal ausgesehen. Mit dem positiven Unterschied, dass vielleicht ein paar mehr Urlaubsgäste bei uns waren als sonst, die hoffentlich auch alle wiederkommen. Da hätten wir vielleicht müssen doch noch mehr auch ein Signal setzen, noch nicht so ganz auf Normalität setzen. Das kommt ja wieder, denn das hat uns im Moment so viel Kraft gekostet, die Leute wieder in diesen Bekämpfungsmodus zu bringen in der Pandemie.
Ja, gab ja auch so Stimmen im Sommer, ne? Ein zweiter Lockdown, das würden wir nicht schaffen und dann entsteht halt plötzlich eine Notwendigkeit und dann muss man es eben plötzlich durchsehen. Ich glaube, man könnte es auch ganz konkret mal ein Beispiel machen. Ich glaube, Sie haben diese Woche getwittert, wir lassen Schulen, Kitas offen, das dort bestehende Infektionsrisiko nehmen wir in Kauf, weil die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen nicht abermals unter einem Lockdown leiden darf. Dann war aber gestern auf Deutschlandfunk zu lesen, Saarlands Ministerpräsident Hans bringt Schließungen von Einzelhandelsschulen oder Kitas nach dem 16. November weiter ins Gespräch, was ich auch verstehen kann. Aber man kann es eigentlich nicht richtig machen, oder? Also das ist ein Dilemma, oder? Wie gehen Sie damit um?
Es ist eben auch einfach so, dass man nicht in so einer Pandemie den einen Weg beschreiten kann. Man kann eben nur schauen, dass man versucht, bei dieser Gratwanderung Ausgleich der jeweiligen Interessen, Schutz der Wirtschaft auf der einen Seite, Schutz von Bildung und Betreuung auf der anderen Seite und eben den Schutz der Gesundheit, ja, dass man da einen guten Mittelweg findet. Und wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt, dass das heftigst war für Familien in der Pandemie. Und wir sind uns auch einig, dass wir, solange es irgendwie geht, Schule und Betreuung aufrechterhalten wollen. Nicht bloß wegen der Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern einfach auch, weil es super viele Kinder gibt, bei denen eben der einzige Ort der Bildung die Schule ist. Und es gibt sicherlich auch sehr viele, wo zu Hause unglaublich viel möglich ist, aber das ist nicht in allen Familien so. Und ich habe von Kindern gehört, die wirkliche Rückschritte gemacht haben, die noch nicht mal mehr richtig Deutsch konnten, obwohl sie in der dritten Schulklasse waren. Und das macht mir echt auch Sorgen. Und da braucht es Solidarität. Und im Übrigen machen wir ja für unsere Schulen einen großen Schritt. Wir reduzieren alle unsere Kontakte ganz massiv. Also wir sorgen dafür, dass es auch weniger Einträge in die Schulen gibt, weil wir eben nicht mehr ins Restaurant gehen, weil wir nicht mehr zum Fitness gehen, weil wir nicht mehr zu Veranstaltungen gehen und all diese Zusammenkünfte jetzt zurückgefahren sind, auch um die Schule zu schützen. Wenn wir aber merken, das reicht alles nicht, Reproduktionsfaktor geht nicht genügend runter, die Inzidenzen gehen nicht genügend runter, die Gesundheitsämter sind immer noch überfordert. Mhm. Natürlich muss man dann auch was tun. Und deswegen bereiten wir ja parallel zu allem anderen auch hybriden Unterricht vor. Wir haben im Saarland sehr, sehr viele Tablets jetzt angeschafft, also auch Geld eingestellt, um jeden Schüler, jeder Schülerin ein Tablet zu kaufen. Das läuft aber eben nicht so schnell, damit man jetzt sofort könnte umstellen. Wir kaufen auch Lüftungsgeräte, wir bauen sie auch ein. Das machen wir schon alles. Man muss es eben evaluieren jetzt, was am 16. November ist, und da muss man entscheiden. Das gilt im Übrigen auch für den Einzelhandel, wenn ich das noch sagen darf, weil ich war gestern Morgen in Saarbrücken und da habe ich mal mit denen gesprochen, weil man sollte da auch mal nachhören. Da sagen die mir, ja, das Geschäft hat sich total verändert, weil ab 4 Uhr ist niemand mehr in der Stadt, wenn die Leute nicht mehr arbeiten. Und dann sage ich, okay, das wollten wir, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist mir doch auch klar, dass der Einzelhandel nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren müsste. Deswegen muss man wissen, da gibt es eh Auswirkungen. Und deswegen müssen wir darüber nochmal reden, weil wir wollen ja den Dezember nochmal halbwegs normal haben.
Die Tablets, die Sie an die Schulen geben können, verdanken Sie ja wahrscheinlich dann auch dem Digitalpakt 2 war es, ne? Da wurde dieses, der ja auch lange, ist ja auch ein spannendes Föderalismus-Thema nochmal an sich. Wissen Sie, was ich nicht verstanden habe? Es hieß ja nach dem ersten Lockdown und den Sommer immer über, der Herbst. Dann gehen die Zahlen wahrscheinlich wieder hoch, da müssen wir aufpassen. Irgendwie, dann kam der Herbst und es gab keine richtigen Konzepte und es gab vor allem keine Einigung unter den Ländern. Man hätte doch von Anfang an, so sehe ich das jetzt mal von außen und meinetwegen auch mit aber man hätte doch vielleicht im Sommer diese Stufenpläne durchaus schon gemeinsam auch verabschieden können, damit man zumindest eine gemeinsame Linie gehabt hätte in allen Bundesländern, sagt, ab einer bestimmten Anzahl von Infektionen passiert das, ab einer bestimmten das und dann bestimmten das, und dann hätte das für die ganze Republik gegolten und meinetwegen hätte man sich auch noch über Beherbergungsverbote verständigt und alles. Bei dieser Konsens ist ja nicht da gewesen, als der Herbst kam, sondern dann haben sie erst, wie Sie sagen, 14 Tage zu spät, dann angefangen, da eine Lösung für zu finden. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das Problem da ist, das Problem bekannt ist und alle verweisen auf einen bestimmten Zeitpunkt und es ist nichts gekommen. Da bin ich ratlos.
Das ist auch eine schwierige Sache. Ich meine, das Saarland hatte damals in der Nacht im März als erstes Bundesland die Schulen geschlossen, weil ich merkte, in Frankreich sind die Schulen zu, in Luxemburg sind die Schulen zu, ich muss da was tun. Zu mir kamen auch Eltern nach Hause, die große Sorgen hatten und haben mir Briefe geschrieben, von Kindern Bilder vorbeigebracht. Also da merkte ich, man muss da was tun. Aber genauso war mir auch klar, so wie man jetzt mit so einer Entscheidung in einem Bundesland, dann kam Bayern und am Schluss hatten sie bis montags alle die Schulen zu, so sehr man das treiben konnte, muss man weiter dann geschlossen vorgehen und das Thema Schulen auch im Gleichklang machen. Und wenn sie dann aber ein Land haben, das so unterschiedlich betroffen ist zwischen Saarland und Sachsen, dann ist auch klar, dass dieses Gemeinsame im Vorgehen super schwierig ist. Insofern haben Sie da nicht Unrecht. Man hätte vielleicht früher müssen solcherlei Stufenpläne entwickeln. Aber das Kind ist, glaube ich, schon früher in den Brunnen gefallen. Wir haben einfach die Chancen viel früher verschlafen, unsere Schulen richtig zu digitalisieren. Und dass man heute erst Tablets kauft, dass man heute erst Bildungsplattformen auf den Weg bringt, dass man heute noch Grundschulen hat, an denen ein Internetanschluss nicht wirklich gegeben ist. Da liegt ein Kabel vor der Tür, aber es ist eben nicht eingebaut, sage ich jetzt mal, dass es wirklich nutzbar ist. Das ist das eigentliche Problem. Und das kann man nicht in einem Sommer aufholen. Da muss man auch ehrlich sein. Wir haben uns versucht, dagegen zu stemmen. Ich habe Landesgeld auch eingestellt im Saarland, um die Geräte zu kaufen. Aber so viele sind gar nicht verfügbar, dass ich sie sofort kaufen könnte. Und sie müssen ja auch eingerichtet werden, administriert werden. Also wir stemmen uns da mit aller Kraft dagegen. Es reicht eben nicht, um jetzt schon ein anderes Online-Beschulungskonzept zu bringen. Und es ist eben für uns am Ende auch nur der schlechtere Weg zum Präsenzunterricht. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass Präsenzunterricht ja nicht was Schlechtes ist per se, sondern was total Gutes für unsere Kinder. Und deswegen versuchen wir den ja auch zu schützen, diesen Unterricht.
Ja, wir haben gerade an der FU die erste Semesterwoche, leider auch alles virtuell. Und da fehlt schon eine Menge, das muss man tatsächlich sagen.
Klar, ein ganzes Leben geht verloren der Studierenden, ja, die sich halt darauf deswegen freuen, Erstsemester, genau, die sich noch nicht kennen.
Wie ist das Wintersemester auch wirklich nochmal eine größere Herausforderung, weil sie natürlich im Sommersemester eher wenige Anfängerinnen und Anfänger haben, aber jetzt haben sie wirklich so neue Kohorten, die sehr irgendwie auch abgeholt werden wollen, die sich untereinander vernetzen wollen. Da merkt man wirklich nochmal, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich wollte auf was anderes noch hinaus. Wir sind ja hier bei unter drei auch immer so ein bisschen auf dem Weg, ein bisschen Politik, Prozesse zu verstehen, zu erklären. Sie haben jetzt schon mehrfach den 16. November angesprochen, also die nächste Zusammenkunft der Kanzlerin mit Ihnen, Ministerpräsidenten. Wo kommt denn da die Vorlage her? Kommt die aus, macht es Helge Braun oder wächst, geht es so reihum? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also wir können ja auch auf die letzte Sitzung schauen. Da gab es ja vorher eine Beschlussvorlage. Konnte man ja auch, glaube ich, hier und da im Vorfeld
hier und da
sehen.
Hier auch.
Wo kommt die her? So, also ganz praktisch, wer hat da so das Heft in der Hand?
Also die Vorstellung, dass das eine einzige Person ist, die jetzt den ganzen Tag da sitzt und sich irgendwas ausdenkt, das dann die Billigung erfährt und dann über den E-Mail-Verteiler verschickt wird, so ist es, glaube ich, auch nicht. Also zum Glück haben wir in unserer Ministerialbürokratie, das hört sich irgendwie jetzt negativ an, ist aber was total Gutes,
absolut,
eigentlich Abläufe, die eingefahren sind. Da gibt es Experten, da gibt es Fachleute, die wiederum in Kontakt stehen, auch mit Experten, die außerhalb des Apparates stehen. Und so entstehen dann eben Vorlagen. Und das ist etwas, was uns in Deutschland, glaube ich, bislang sehr zum Guten gereicht hat, dass wir auch uns verlassen auf unsere Apparate. Ich habe auch meinen Apparat und ich kann mich beraten lassen, ich kann Dinge prüfen lassen. Und deswegen ist es nicht so, dass da jetzt einfach mal der Kanzleramtsminister irgendwas runterpinselt, obwohl er sehr technikaffin ist. Also er ist durchaus in der Lage, in so einer Ministerpräsidentenkonferenz dann auch mal uns im Videocall dann den Text hinzuwerfen und dann auch Änderungen vorzunehmen. Dafür wird er auch, glaube ich, sehr geschätzt von den Kollegen und Kollegen.
Das war auch überhaupt nicht kritisch gemeint.
Nein. Wie es praktisch läuft, genau. Also und natürlich hat das Bundeskanzleramt den Anspruch im Moment in dieser Pandemie auch zu koordinieren. Aber was in so eine Vorlage reinkommt, das entsteht eben auch aus Gesprächen untereinander. Also vor der letzten Sitzung habe ich eben auch mit der Bundeskanzlerin telefoniert und sie fragt dann schon auch nach, wie ist die Situation bei dir im Saarland und wie kann man dieses und jenes angehen. Und manchmal machen wir das auch ungefragt, dass wir mal sagen, hier muss jetzt irgendwas aber mal zwingend reinkommen. So funktioniert es eben. Das ist eigentlich Teamarbeit, nichts anderes als das, bloß dass es im Moment eben ausgesprochen schnell gehen muss alles. Also die Reaktionsfähigkeit, die steht im Moment ganz besonders unter Beweis und es gelingt auch ganz gut. Wir haben aus der MPK normalerweise eine Arbeitsweise, dass das Vorsitzende Land Vorlagen rundschickt. Ich war selbst mal MPK-Vorsitzender gleich zu Beginn meiner Amtszeit und da machen das die Geschäftsstellen, die man dafür hat, die Apparate wiederum in den Staatskanzleien und Landesvertretungen. Jetzt hat es sich aber bewährt, dass das durchaus auch mit Blick auf die Zuständigkeiten der Bundesregierung dann aus dem Kanzleramt kommt. Und dann beraten wir diese Dinge auch miteinander. Dann
haben die Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien auch eine große Rolle, die sogenannten CDSen.
Aber in der Beschlussvorlage stand ja, glaube ich, jetzt beispielsweise mit Blick auf den Einzelhandel, 25 Quadratmeter pro Kunde. Daraus wurden dann im Laufe der Sitzung 10, wenn ich es richtig verfolgt habe. Oder ursprünglich hieß es ja auch, die Maßnahmen sollen am 4.11. in Kraft treten. Es wurde dann der 2.11. Das ergibt sich dann so vor Ort, dass Markus Söder sagt, ich finde 8 ist richtig und Sie sagen, nein, 12.
Oh, das wäre eine falsche Darstellung. Ich habe sehr dafür geworben, das früh, so früh wie es geht zu machen. Okay. Am liebsten wäre mir das Wochenende schon gewesen. Das war jetzt auf die
Quadratmeter bezogen.
Ach so. Ja, also ja, über diese Dinge reden wir. Also im Übrigen nicht nur über diese Dinge. Also wie schon gesagt, wir finden ja auch vorher irgendwo eine Haltung dazu, zu den Themen. Das geschieht in der Tat auch über die vorbereitenden CDS-Konferenzen, wie Sie sagen. Es sind die Chefin-Chefs der Staatskanzleien. Das sind unsere engsten Vertrauten. Sie koordinieren für uns im Grunde die landespolitischen, aber auch oftmals wie jetzt die bundespolitischen Zusammenhänge. Und man darf immer davon ausgehen, wenn man mit einem CDS gesprochen hat, dann ist das eine Person, die seinen oder ihre Ministerpräsidentin ziemlich gut kennt und weiß, wie sie tickt. Und deswegen funktioniert es auch sehr, sehr gut. Ich kabele dann eben auch mit meinem Chef der Staatskanzlei immer die Dinge ab. Dann kommt dann, wenn ich irgendwo jetzt in einer anderen Sitzung komme, gerade Chefin, Chefs der Staatskanzleikonferenz, diese und jene Haltung aus Sachsen, diese aus Rheinland-Pfalz. Und dann sage ich eben mal, ja, schauen wir doch mal, dass wir mit Rheinland-Pfalz uns hier irgendwie mal zusammentun, weil es immer gut, wenn das harmonisch läuft. Oder schau mal, was dieses oder jenes Land macht. Und
was ja zwischen der Pfalz und dem Saarland keine Selbstverständlichkeit ist.
Warum meinen Sie?
Na, Pfälzer und Saarländer sind doch speziell. Ich komme aus Rheinland-Pfalz.
Was ich liebe, das neckt sich, würde ich sagen. Ja.
Ich würde gerne noch mal kurz auf diese Runde, die ja das letzte Mal keine Runde war, sondern eine Schaltkonferenz, zumindest überwiegend, ich glaube 2, 3 waren dann auch hier, ist heftig kritisiert worden, dieses Gremium aus Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten, der Kanzlerin, Corona-Kabinett zum Teil noch beteiligt, als undemokratisch, weil es eigentlich in der Verfassung keine Legitimation dafür gibt. Finden Sie es demokratisch, was da passiert? Was sehr heftig kritisiert worden, insbesondere hier auch von der Opposition im Bundestag.
Also erstmal habe ich riesen Respekt vor der Zuständigkeit der Parlamente und die Parlamente müssen natürlich über diese Dinge auch beraten und der Deutsche Bundestag hat es ja auch getan. Da sollte sich das Parlament auch gar nicht so klein machen. Also 70 Debatten, 37 Gesetze, die dazu beraten worden sind. Aktuell ein neues Corona-Gesetz, das eine gute Grundlage bieten wird, auch für die weitere Bekämpfung der Pandemie. Also ich habe da riesen Respekt davor. Will aber auch sagen, die MinisterpräsidentInnenkonferenz mit der Kanzlerin ist ja kein Parlament, sondern es ist eine Koordinierung der Tätigkeiten der Landesregierung. Und die Landesregierungen sind zuständig für die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, auf Basis eines Bundesgesetzes. Das wird ja jetzt auch nochmal präzisiert. Und ich glaube, dass man sich dann untereinander abstimmt, ohne Anerkennung, dass man nicht mehr zuständig wäre. Deswegen, ich meine, man hat es ja auch gesehen, trotz Abstimmung gibt es das ein oder andere Bundesland, was in Nuancen Dinge eben anders regelt. Ich habe zum Beispiel im Saarland auch Regelungen getroffen für den Privathaushalt, weil ich sage, wir können jetzt nicht Gastronomiebetriebe schließen und dann nehmen wir aber in Kauf, dass es erlaubt ist, sogar zu Hause dann Partys zu feiern. Ich glaube, dass man da schon was regeln muss und das steht ja aber auch jedem Land zu, dann über die Dinge hinaus, die beschlossen wurden in der Ministerpräsidentenkonferenz, auch das zu tun, was sie für richtig halten. Allein das zeigt, dass diese Beschlüsse nicht bindend sind, sondern es sind Koordinierungstreffen, die stattfinden und ich finde, das ist nicht zu kritisieren, denn es gab auch noch nie so einen großen demokratischen Konsens, ehrlich gesagt, in dieser Pandemie wie jetzt beim letzten Treffen. Da sind Regierungen, die bestehen aus CSU, aus CDU, aus SPD, aus Linken, aus Freien Wählern, aus FDP, aus Grünen. Also im Grunde außer der AfD sind alle dabei. Die Bundesregierung hat es auch beschlossen. Also da steckt schon sehr viel demokratische Legitimation dahinter und ich will auch nochmal sagen, die Beschlüsse treffen die Landesregierung alleine und auf Basis der gesetzlichen Grundlage.
Also vielleicht ein Kommunikationsding auch, aber einfach auch mal zu sagen, wir haben uns hier koordiniert und auch darauf verständigt und vielleicht hätte man es auch, Sie haben ja eine Regierungserklärung gehalten diese Woche. Ich weiß nicht, in wie vielen anderen Bundesländern das auch passiert ist. Ein paar weiß ich es irgendwie, ich weiß nicht, ob es in allen gewesen ist, aber dann ist es vielleicht auch wieder so ein Vermittlungsding zu sagen, nein, natürlich sind wir hier kein neues, kein eigenständiges Gremium, sondern wir tauschen uns aus und versuchen Lösungen, die aber woanders dann demokratisch legitimiert werden müssen.
Das oder, ich glaube, in vielen Landtagen gab es auch Sondersitzungen sogar. Nur ja. Ich finde, was man daran merkt, ist, dass das eben doch oft nicht das Licht der Öffentlichkeit, der bundesweiten Öffentlichkeit erreicht. Wir gucken halt selbstverständlich auf den Bundestag, aber rein von der Zuständigkeit her sind es natürlich Landesparlamente, die zu beteiligen sind. Und da ist ja tatsächlich in der Woche nach der MPK unglaublich viel passiert, in ganz vielen Bundesländern. Nur das kommt dann manchmal gar nicht mehr an. Insofern, glaube ich, hast du recht, das hat was mit Kommunikation zu tun. Aber ich glaube auch, dass unsere Strukturen an der Stelle nicht so angelegt sind, dass sie sehr, wie soll ich sagen, immer ganz selbstverständlich einen Fokus auf Landespolitik auch haben und das so ganz selbstverständlich mitkriegen.
Leider, ja. Also die Länder waren ja erstmal vor dem Bund da. Das muss man ja immer mal nochmal betonen. Und die Landesparlamente haben im Grunde für ganz Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle und Aufgabe. Und vielleicht dient diese Pandemie, wenn sie für irgendwas gut ist, auch schon dafür, dass man das nochmal sieht, wie wichtig der Parlamentarismus auch in den Ländern ist und nicht bloß der Deutsche Bundestag.
Ich hatte mal 50-Pfennig-Stück mit Bank Deutscher Länder.
Ja. Nicht Deutsche Bundesbank. 50-Pfennig-Stücke will ich.
Das löst
Traumata
aus mir. Ein Satz noch gerade vielleicht. Kommunikations- und Transparenz-Tweet hätte ich jetzt fast gesagt. Eigentlich ist unsere Zeit um. Haben Sie noch 5 Minuten? Ah, das ist großartig. Wir haben nämlich noch...
Machen wir.
MPK ist natürlich auch, ich meine, wir sind ja hier bei Phoenix. Ne? Warum gibt es Phoenix? Weil es einen Rundfunkstaatsvertrag gibt zwischen den Ländern. Ne? Ja. Also insofern ist, glaube ich, Koordinierung zwischen Bundesländern ja, oder auch wenn man die KMK denkt, ja, im Bildungsbereich, nichts Neues. Aber es hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Sollen wir mal eine Kategorie machen vielleicht?
Mach einfach. Wir machen ohne Jingle.
Ohne Jingle? Ja, dann sage ich mal die Zahl der Woche. 42 steht hier. Ahnen Sie, warum?
42 könnte was mit meinem Alter zu tun haben, oder was?
Ich muss sagen, wenn per Anhalter durch die Galaxie ist, irgendwie, da ist es ja die Antwort, deren Frage
man ist die Antwort auf alles, ja.
Auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Weil Sie mögen auch so Science-Fiction.
Ja,
so,
total, ne? Gerne. Also.
Insofern war ich interessiert, ob Sie jetzt auf Ihr Alter oder auf...
Na, ich habe das jetzt mal ganz selbstreferenziell irgendwie auf mich bezogen, weil sie mich so angeschaut haben. Aber
sie sind der erste MP, der jünger ist als ich.
Aber also das ist sehr relativ und wirklich mit Sicherheit.
Das ist jetzt nicht unbedingt aufbauend.
Und sie haben was Star Trek angeht, tatsächlich auch eine Gemeinsamkeit mit Andrea Nahles. Die ist auch großer Trekkie-Fan.
Ah ja, okay.
Ja.
Wobei die 42 ja jetzt nur, um nicht Verwirrung bei unseren Hörerinnen und Hörern zu stiften.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja,
aber nervt, wir hatten mal Carsten Schneider hier, der war ja mal der jüngste Bundestagsabgeordnete damals. Mhm. Der hat gesagt, er war immer total genervt, dass er irgendwie darauf reduziert wird. Können Sie das nachvollziehen? So, ja, Sie sind der jüngste MP.
Also es spielt eigentlich sehr wenig eine Rolle, muss ich sagen, in meinem Alltag. So ab und an, wenn man bei der Jungen Union ist, dann wird das mal gerne gesagt, das ist der jüngste MP, der da zu uns kommt. Aber dafür kann ich wirklich nichts.
Also Sie haben irre schnell Karriere gemacht, politische, wenn man sich das mal anguckt, vom wissenschaftlichen Mitarbeiter über persönlicher Referent eines Landesministers, dann MDL, dann, ich glaube, parlamentarischer Geschäftsführer, dann auch sehr schnell Fraktionsvorsitzender geworden. Ist Ihnen das bewusst, mit welchem Tempo das da abläuft bei Ihnen?
Ja, absolut. Also man kriegt ja schon mit, wie sich die Dinge dann verändern und auch Verantwortung größer wird. Und das fordert einem schon auch Demut ab vor so einem Amt. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es mir einigermaßen gut gelingt, auch vor den Aufgaben den Respekt zu wahren. Und das ist wichtig. Also es ist nicht so irgendetwas, was man dann einfach so hinnimmt, sondern es macht mir große Freude, eben auch politische Verantwortung zu übernehmen. Aber es ist auch natürlich manchmal auch eine Last. Und wer hätte geglaubt, dass mal so eine Pandemie auf einen zukommt? Ich habe damals als persönlicher Referent im Gesundheitsministerium von Professor Hecken, der heute Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses ist, bestimmt vieles über Pandemien auch gelernt und wie man damit umgeht. Aber diese Art von Pandemie hätte sich, glaube ich, keiner vorstellen können. Und das ist dann schon sowas, wo man auch mal innehält und sich über die weitreichenden Beschlüsse mal nochmal Gedanken macht, die man da so trifft. Ja, bin in dieser Runde vielleicht einer der Jüngeren, aber man muss dann in solchen Situationen auch die Größe haben, mal Kontakt aufzunehmen zu Amtsvorgängern. Das habe ich auch getan in der Pandemie. Mhm. Nicht nur zu Peter Müller und Annegret Kramp-Karrenbauer, aber auch mit Oskar Lafontaine, der mal Ministerpräsident war und immer noch im Saarländischen Landtag sitzt, jetzt meiner Partei nicht irgendwie besonders nahestehend ist. Aber trotzdem fragt man dann auch mal nach. Also es gehört eben auch dazu, dass man da auch mal guckt, wie haben andere in solchen Situationen gehandelt.
Weil Sie es gerade angesprochen haben und gesagt haben, dass es manchmal auch eine Last, haben Sie gesagt, glaube ich, oder auf jeden Fall auch Belastung ist. Wie gehen Sie dann damit um? Weil mich würde das fertig machen. Also die Vorstellung, dass ich verantwortlich bin für Millionen oder?
Also man spürt es und es war auch im Übrigen noch nie die Verantwortung eines einzelnen Ministerpräsidenten in Deutschland für alle so groß, wie das heute ist. Also ich habe das ja damals in dieser Nacht erlebt, als ich mit meiner Bildungsministerin in der Landesvertretung hier in Berlin zusammengekommen bin und wir gesagt haben, wir machen die Schulen zu. Und es waren vorher alle dagegen, aber es war mir völlig klar, wenn ein Bundesland das tut, halten das die anderen auch nicht mehr aus. Das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie viel Wirkung in den eigenen Entscheidungen dann eben auch drin ist. Und das ist dann schon, wenn man abends nach Hause kommt, hängt man das nicht an der Garderobe ab und ist dann total fröhlich und quietschfidel. Damit muss man auch umgehen, das muss man verarbeiten. Ich persönlich mache das sehr viel mit Sport, um auch den Kopf frei zu kriegen. Ich mache sehr viel das auch über Gespräche mit meinem Team, aber auch mit meiner Familie, dass man eben auch mal guckt, wie ticken andere drüber. Was mir hilft, ist, auch auf die Straße zu gehen. Also im Saarland ist es einfach so, man kann als Ministerpräsident auf die Straße gehen, dann sprechen einen auch Leute an, die sagen einem auch, was sie nicht gut finden. Und also sowas erdet mich. Und dann fühle ich mich auch noch mal besser, wenn ich das Gefühl habe, okay, diese Maßnahmen kommen an, sie bewirken was und sie bewirken auch Gutes, denn dafür machen wir es.
Aber das ist ja nicht skalierbar, wenn man so will. Fremdeln Sie dann auf der Bundesebene so ein bisschen, wenn diese Art der Erdung kann ja nicht funktionieren. Ne? Sie können ja nicht durch die Bundesrepublik laufen und Leute treffen.
Nee, überhaupt nicht. Also ich halte es sogar für die Stärke unseres Systems. Also ich sage das auch den Leuten. Ich habe gestern Morgen mit einem Einzelhändler gesprochen, hat sich mir auch anvertraut und hat gesagt, was ihm wichtig ist. Es war ein vertrauliches Gespräch, deswegen möchte ich es hier nicht sagen. Aber ich habe ihm gesagt, seien Sie gewiss, wenn ich das nächste Mal nochmal am Tisch sitze mit der Bundeskanzlerin, mit allen MinisterpräsidentInnen und mit BundesministerInnen, dann halt das nach, was Sie mir jetzt gesagt haben. Das ist was Sie mir mitgegeben haben und ich nehme es auch mit. Kann Ihnen nicht versprechen, dass ich in Ihrem Sinne entscheiden werde oder dass das alle so sehen, aber es ist dann eben nochmal was für auch das Nebeneinander von großen und kleinen Strukturen spricht, dass am Ende alle von dieser Nähe, die wir zumindest mal im Saarland leben können, auch profitieren können. Also deswegen, ich betrachte es nicht als, ich fremde damit nicht in Berlin, sondern ich betrachte es als Privileg, dass ich das mit im Gepäck habe.
Vielleicht, wenn man aus dem Saarland kommt, ist das ja sowieso auch noch ein bisschen was Besonderes, weil kein Bundesland wird so häufig zu Flächenvergleichen rangezogen wie das Saarland. Und das thematisieren wir jetzt nicht mehr, weil uns die Zeit leider davongelaufen ist. Und dann müssen wir beim nächsten Mal, wenn Sie mal wiederkommen möchten, dann auch mal darüber reden, warum das Saarland überproportional so viele auch Bundespolitiker dann wiederum hervorbringt. Einige Namen sind ja schon gefallen. Und wer weiß, was aus Ihnen noch wird.
Also ich bin gerne bereit, wiederzukommen, und zwar als saarländischer Ministerpräsident.
Am Samstag, wir müssten einen Satz sagen, ne? Wenn Dortmund gegen Bayern spielt, wo schlägt da Ihr Herz?
Da muss ich sagen, eher...
Das ist sehr dünn jetzt.
Ich weiß auch, dass ich es hier mit Vertretern beider Fraktionen zu tun habe.
Das sind diese Vorbereitungen,
aber von denen Sie eben sprachen. Aber ich muss sagen, obwohl ich im preußischen Teil des Saarlandes lebe, schlägt mein Herz da eher für Bayern.
Und mit dieser Note.
Nein, damit habe ich jetzt nicht. Wir machen das Geräusch der Woche noch. Das ist eine Rubrik, die wir gar nicht haben. Achtung.
Ja. Ach so, das stimmt. Ah, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun.
Das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern das ist eine Walnuss gewesen. Und damit bedanken wir uns bei unserem Hörer Justus Liebig, der uns einen ganzen Karton voll Walnüsse aus dem Rheinland geschickt hat.
Super, ich habe auch einen Baum gepflanzt bei mir zu Hause, einen Walnussbaum, der trägt auch ganz viele Nüsse im Moment.
Da melden wir uns bei Gelegenheit nochmal.
Bringe ich mal welche mit.
Wir danken auch Ihnen sehr, sehr herzlich. Das war toll, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, hier bei uns zu sein. Vielen Dank dafür.
Nicht so lange, mir hat es auch Spaß gemacht.
Herr Ministerpräsident.
Ich mag Podcasts.
Dankeschön und alles Gute.
Für Sie auch. Danke. Bleiben Sie gesund.
Tschüss.
Tschüss.